hört doch sonst keiner.
Okay, dann nimm du mal die Spieluhr.
Ja.
Die Spieluhr?
Ja. Mhm. Habe ich. Liegt an.
Ja, reingesteckt. Mhm. Läuft.
Waka, waka, waka.
Du musst nachher noch bestätigen, das ist ein und dieselbe Zigarette, die ich schon die ganze Zeit anzünde, die nur mal ausgeht, weil ich so ausufernd reden muss.
Ja, ich bestätige hier alles.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe
170b.
So ist es.
Luft. Luft, haben wir schon gesagt.
Genau.
Von 16 Bundesländern an einem Tag sind wir gekommen.
Genau, und über Paderborn.
Und über Paderborn.
Und bleiben hängen. In Paderborn.
Ja?
Ja. Weil nämlich ja so der Herr Schwarztaucher, also der ohne Tauchschein,
genau.
Der ist ja nicht nur Taucher und Geocacher, sondern auch Läufer.
Ja, so wie du.
Ja.
Seid ihr Brüder im Geiste.
So ist es wohl. Und der hat nämlich hier einen schick anzuschauenden Cache quasi empfohlen. GC233JV Race Against Time. Ein Cache von Kubiter. D4,5 T4. Und das klingt nämlich ganz spannend. Keine Lust auf langweilige Mikros an interessanten Orten, keine Lust auf gemütliche Sonntagsspaziergänge, keine Lust auf Abzählmultis oder Multis mit dämlichen Rechenaufgaben, komischen Rätseln oder Variablen-Salat, keine Lust stundenlang vom Rechner irgendwelche Rätsel zu lösen. Stattdessen stehst du auf Action, Geschwindigkeit, Adrenalin und sportliche Herausforderung, dann bist du hier genau richtig. Ich garantiere. Du musst keine Rechenaufgabe meistern, keine Rätsel lösen, die Verstecke sind einfach und du kommst mit Sicherheit ins Schwitzen. Dann gibt es ja eine Highscore-Liste und es steht im Listing noch, was erforderlich ist für den Cache. Körperliche Fitness, Ausdauer, Kondition, eine volle 9-Volt-Block-Batterie, für den Fall, dass die Kondition nicht reicht, nein, und eine Topokarte, nicht zwingend, aber hilfreich. Und das Prinzip scheint so zu sein, steht ja auch drin, ihr findet an Station 1 ein Hilfsmittel sowie eine detaillierte Anleitung dazu. Der Cache ist nur mit diesem Hilfsmittel lösbar, das heißt nur ein Team gleichzeitig kann den Cache angehen. Der Cache kann alleine oder im Team gemacht werden, maximal 4 Personen. Der Cache ist auch im Dunkeln machbar und so weiter und so fort. Und da gibt es wohl irgendwie ein Gerätchen und mit diesem Gerätchen, für das man die Batterie braucht, muss man offensichtlich etwas lösen und das Gerätchen zählt mit. Und am Ende kommt irgendwas raus, was dann Punkte ergibt. Und das wiederum wird irgendwie mit der Zeit dann in Zusammenhang stehen. Das heißt, etwas, wo du rennen musst. Und wenn man sich dann in den Logs anguckt, was für Bilder da gepostet worden sind, dann sieht man echt, Leute, im Sportdress, im Laufdress, okay, auf den Fotos. Also, wenn Sie mal bitte schauen,
ja, ich schaue mal, Herr bitte. Sandmann. Oh ja, die sehen aber sportlich angezogen aus.
Ja.
Ich habe den Sinn dieser Hosen noch nicht verstanden, aber ihr werdet wissen, warum ihr die tragt. Ne?
Wegen der, also das ist ja nicht einfach nur eine Hose. Also zum einen ist es eine Philosophie und Grundhaltung. Zum anderen ist es auch ein wichtiges Utensil, gerade wenn es darum geht, die Körperwärme nicht nach außen zu lassen, aber natürlich, wenn du schwitzt, das entsprechend zu transportieren. Nur das. Ja.
Und das müssen auch Leute mit jeglicher Beinform tragen, ja? Das alle.
Also das, das Problem ist, wenn du eine weite Hose trägst, hast du ja genau diesen Effekt nicht. Das muss ja schon aufliegen dann.
Mhm. Ich finde eigentlich die Funktion von Hosen etwas zu verhüllen. ganz praktisch.
Ja.
Auch aus ästhetischer Sicht.
Also zum einen behindert es beim Laufen, wenn du etwas Weiteres trägst, natürlich. Wenn du etwas Weiteres
trägst. Jetzt mit deiner Röhrenjeans.
Genau. Eher unpraktisch. Und zum anderen, wie gesagt, musst du ja auch gerade zu diesen Temperaturen dem Risiko des Auskühlens entgegenwirken, indem du mit entsprechender Funktionsbekleidung dafür sorgst, dass die Atmung der Haut nach außen funktioniert, ohne dass sie dabei, verstehst?
Falls ein Sportartikelhersteller zuhört, ne, der so kunstteure, supergeile Hosen macht, ne, dann wäre ich jetzt dafür, dass, lieber Sportartikelhersteller, du jetzt ein Exemplar in rosa fertigst und dem Abba schickst. Der wird es tragen, weil es nämlich ja so super ist, ne? Ich habe ja gesagt, toll im Stoff und das Beste vom Besten.
Aha.
Und wir können dann lachen, weil es rosa ist.
Ich habe in der Tat solche Hosen in blau und in, also ja, dunkelblau und in schwarz natürlich.
Ja.
Weil rosa beispielsweise hätte ja den unangenehmen Nebeneffekt, nicht nur, dass es albern aussieht, sondern auch, dass dir in gewissen Jahreszeiten kleine Tierchen auf der Hose hängen bleiben, die ja auf grelle Farben stehen. Ich hatte das mal vor einiger Zeit mit einem roten Laufshirt, wobei rot ja noch eigentlich erträglich ist, mit einem roten Laufshirt, wo ich dann ganz viele kleine schwarze Käferchen drauf hatte, die sogenannten
Rapsglanzkäfer.
Geil. Und deswegen würde ich sowas nicht anziehen.
Und du bist auch sicher, dass die Tiere von außen kamen, ja?
Bei der Hose. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil von innen kommt nichts raus. Ja. Nee, aber zurück zum Thema schöner Cash.
Da gucke ich mir doch lieber 16 Bundesländer an einem Tag an.
Ja, sehr witzig. GC233JV, wer mal gegen die Zeit laufen möchte, nicht nur bei einem Lauf-Event, sondern auch bei solchen Geschichten, passt.
Passt.
Noch ein bisschen
passt, weit weg von uns. Aber,
genau. Ja, nee, ich war ja am Sonntag laufen.
Und gar nicht wenig. Also jedenfalls, wenn die Zahl stimmt, die du bei Twitter veröffentlicht hast, dann...
Stimmt nicht ganz,
es war mehr.
Wirklich mehr, boah, weil mir an Gundelsgarten das GPS-Gerät kurz ausgegangen ist, was ich nicht bemerkt habe und erst wieder an der Aral-Kreuzung, an der Müß-Kreuzung nach Dresch ist es wieder angegangen.
Das war locker anderthalb mehr.
Das Stückchen fehlt
Kilometer. Mir
etwa, ja.
Wahnsinn. Ja.
Nö, das Wetter war einfach traumhaft zum Laufen. Kein Mensch unterwegs, es war neblig, Wahnsinn. Es war angenehm kühl, wenn du dann durch den Wald läufst, so auf dem Waldboden und so und die Blätter und oh, coole Sache.
Ich bin ja übrigens ganz, ganz, ganz hart am Überlegen, ob wir nicht eine Dosenfischer GoPro kaufen sollten.
Eine was?
Eine Dosenfischer GoPro.
Was ist eine GoPro?
Na, du erinnerst dich, als die Jungs und Mädels aus Groundspeak da waren, von den USA, aus Groundspeak, ne, da und uns gefilmt haben, da haben die uns noch Kameras in die Hand gegeben. Ach, mit denen wir diesen lustigen Dinger. Schwenk gemacht haben.
Ja.
Und das eine davon war eine GoPro.
Welche?
Die graue. Ich weiß nicht mehr, welche du und welche ich, aber
ich
nicht, eine war grau, sie war nicht vom gleichen Typ, soweit ich weiß. Aber ne, sind so kleine, das, sehr, sehr...
Nach Einweg-Videokamera
aussah. Ja, genau. Extrem handlich, extrem klein. Wird aber, das weiß ich, auch im Profibereich eingesetzt.
Okay.
Häufiger. Nämlich waren immer Helmkameras, so hier so an die Jacke, keine Ahnung, das waren immer Kameras mit in Bewegung sollen.
Und was willst du damit machen?
Perfekt.
Was willst du damit machen?
Die würde ich dir auf den Kopf setzen, wenn du läufst. Und dann könnten wir mitlaufen quasi, also nachlaufen können. Oh. Weißt du, es gibt ja die schönsten Eisenbahnstrecken Europas nachts im Fernsehen. Und das gleiche würden wir auch machen auf dosenfischer.de mit die schönsten Laufstrecken Schwerins.
Ja, ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine gute Idee.
Ich finde das keine schlechte Idee. Und natürlich könnten wir dann auch dann und wann oder den einen oder anderen Videopodcast machen.
Mhm.
In exzellenter Qualität.
Mhm. Was kostet so ein Teil?
Ich glaube so 300 Euro ungefähr.
Boah, für so eine kleine Kamera? Da kriegst du ja hier was ist das hier im Discounter, diese JTAG im Moment für 99 Euro.
Keine Frage. Mhm. Eine GoPro ist schon...
Okay.
Also vielleicht bin ich auch ein bisschen zu teuer. Also
was macht die denn so besonders?
Dass die klein ist und extrem gute Bilder macht.
Okay.
Kann man sich übrigens auch angucken bei Spike.
Mhm.
Spike 05 hat, der ist so Liegeradfahrer.
Ja.
Ne? Und ich wollte ja schon immer mal sehen, wie das so aus der Perspektive des Liegeradfahrers, hat er sich die GoPro angepappelt und ist irgendwie so einen Mörderberg runtergefahren.
Mhm.
Durch die Stadt. Abgesehen davon, dass man die ganze Zeit Angst um ihn hat und sich immer wieder vor Augen halten muss, dass, wenn er gestürzt wäre und tot, wir das Video ja nicht sehen könnten. ne? Aber so, man hat ein bisschen Schiss um ihn, weil er rast wirklich in einer affenartigen Geschwindigkeit den Berg runter.
Okay.
Und das Ganze gefilmt mit einer GoPro sieht super aus, gibt es bei YouTube. Verlinken wir.
Wenn du nicht laufen magst, kannst du auch wandern, nämlich in Rheinland-Pfalz bei einem Event. Es klingt also ein sehr schönes Event. Wanderlust, das nächste Wort interessiert nicht so, Lahn-Wanderweg.
Aber Wanderlust ist doch die Serie, oder? Aus der wir letztes Mal diesen Ultra-Cache 109 Kilometer vorgestellt haben.
Ne? Nee, der hier ist nicht so. Also
nicht so
schlimm. Der ist GC36GXF und ist ein Wanderevent. Da trifft man sich am 13. Januar 2012 um 18 Uhr und dann wandert man so ein bisschen.
Ja, aber ich tippe mal, dass du da jetzt noch ein Ass im Ärmel hast.
Nö.
Du wirst doch nicht einfach bloß so, wenn wir jedes Wanderevent vorstellen in Deutschland. Oh, könnten wir machen eigentlich.
Ja.
Speziell uns auf Wanderevents spezialisieren.
Genau.
Wie weit ist es denn? Jetzt sag doch mal.
Wanderlust, Eishölle, Lahnwanderweg. Das ist 430 Kilometer von uns entfernt.
Von uns entfernt, ja. Und wie weit waren denn die Damen und Herren?
Ja, es sind so, also von Dietz nach Lahnstein ist das hier so.
Ich kann jetzt, wenn ich jetzt Google-Dingens aufmache, hier Maps, dann wird es noch lauter.
Also nach dem Rheinsteig und dem Jakobsweg folgen wir diesmal den Spuren des Lahnwanderweges. Ungefähr einen Kilometer erwarten uns auf dem Weg von Dietz nach Lahnstein. Hinzu kommen noch Höhenmeter, welche es zu meistern gilt. Das Event bedeutet diesmal, es wird wieder eine Wanderung, es wird wieder eine lange Nacht, es wird diesmal eine sehr kühle Angelegenheit. Aus diesem Grund bitten wir zu beachten, wandert nur mit, wenn eure Gesundheit und eure Fitness es zulassen, wandert nur mit, wenn ihr über entsprechende Kleidung und Ausrüstung verfügt, wandert nicht allein, bleibt mindestens zusammen. So. Und dann geht es hier über die 61 Kilometer und durch die Eishölle. 2000 Höhenmeter. Also nicht weit.
Würde ich auch gerne GoPro mitschicken.
Ja. Nee, sind wie gesagt, also auch nur diese 61 Kilometer und...
Ja. Wie viele Kilometer sind's?
61.
61? Hm? Das ist ja fast nix.
Ja, Eishölle. Das ist doch, also Eishölle.
Ey, bist du schon erfroren,
der Schwede.
Keine Chance. Ja. Wie Wahnsinn, größten Respekt. Also ich finde es klasse, dass sich da die Interessen wirklich deutlich treffen jetzt. Ne?
Ja.
Also schon immer hatten Wanderer und Geocacher ja irgendwie was gemein. Dass sich das jetzt so aufs Schönste verbindet, gefällt mir gut.
Ja. Nee, und das ist echt, also es steht unter dem Motto auch wieder extrem. Ne?
Klar, ja,
61 Kilometer durch offensichtlich Schnee und Eis. Das ist schon echt eine Nummer. Aber es gibt auch schon eine Anzahl von Bulletins. Also es Verrückte, das ist jetzt positiv ist gemeint.
Wie viele Bulletins sind
es? Ich glaube 9. Wobei das Accounts sind, nicht Personen. Das ist aber auch eine Geschichte, die machst du nicht mal eben so, ne?
Aber stimmt jetzt meine Vermutung, dass das dieselben Kollegen sind,
ja,
die auch die 100 paar Kilometer gemacht haben, von denen wir letztes Mal geredet haben?
Ich bin der Meinung, ja, weil das ist von Wanderlust 2000.
Ja, das müsste, ist glaube ich der Account dazu.
Und wenn die Hamster mal ein bisschen schneller wären, Leute, füttert die Hamster. Ach nein,
nicht mehr.
Nicht mehr. Füttert die Hamster nicht mehr. Ja, dann ist es, glaube ich, der genau der gleiche.
Ob das so Tabletten gibt zum Hamster einschläfern? Oder wäre es nicht für eine Technologienation wie Deutschland angemessen, wenn wir einfach genetisch veränderte Hamster züchten würden, die viel schneller sind und die schicken wir dann rüber?
Okay.
Wäre auch ein Gag, oder?
Eieiei. Bevor wir gleich zu dem E-Tracks kommen, ne?
Ja.
Hat Magellan gerade verkündet, dass es jetzt topografische HD-Karten für die Exploris Touch-Geräte bereitgestellt hat. Sie beinhaltet hochauflösende digitale Informationen, wie beispielsweise die Beschaffenheit des Geländes. Die hochauflösende Karte zeigt zudem ein detailliertes Netzwerk von Straßen und Wegen in 10 verschiedenen Kategorien, wie Standortdetails von Seen, Flüssen, Bächen und zahlreiche topografische Points of Interest, in Klammern POIs. Zudem werden ausgewählte Wanderwege sowie kleine Pfade detailliert dargestellt. Und so weiter und so fort. Wie ist denn das jetzt mit Karten auf dem E-Tracks gerade? Wie navigierst du denn?
Also die vorinstallierte Karte, die dort drauf ist, ist ja sozusagen so eine Basis-Topo,
ja.
Ist schon recht detailreich. Also sie sieht schon sehr, sehr ordentlich aus. Ich bin, also ein ausführlicher Test folgt noch, das ist jetzt sozusagen ja nur mal so ein erster Eindruck. Ich bin mit dem Kartenmaterial gut klargekommen.
Mhm.
Das hat mir wirklich an den Stellen Straßen und Wege gezeigt, wo ich sie brauchte. Aber ich brauchte sie auch nicht im freien Feld. Also ob Basistopo jetzt heißt, dass wirklich noch jeder Waldweg drauf ist, kann ich im Moment noch nicht sagen. Das braucht, wie gesagt, noch einen ausführlicheren Test. Die ganze Sache, um mal mit dem Anfang anzufangen, ließ sich ein bisschen mühselig an.
Weil?
Ich habe das
auf Twitter gelesen.
Ja,
genau. Oder war das noch nicht das?
Nee, das war genau das.
Ah,
und
ja.
Es setzte sich auch fort. Also es begann damit, dass ich das Ding an meinen Rechner angeschlossen habe, sofort ein Laufwerk zu sehen war, nachdem ich kurz bestätigt habe auf dem Gerät. Und ich dann auch die entsprechenden Verzeichnisse bekam, unter anderem ein Verzeichnis GPX. Da gammelte jede Menge Zeug drin rum, so ein paar GPX-Dateien, die irgendwie seltsam hießen, die schienen irgendwie systemeigen zu sein, habe ich nicht angefasst. Dann habe ich meine runtergeladene Pocket Query genommen, rübergeschoben, nichts.
Mhm.
Keine Caches auf dem Gerät. Dann habe ich eine andere Pocket Query genommen, rübergeschoben. Hat auch nicht geklappt. Dann habe ich es an GSAK angeschlossen und versucht, Dateien dann mit dem Plugin einfach rüberzuschieben. Das ist mir auch nicht gelungen. Mhm. Dieses Gerät hat sich standhaft geweigert, mir auch nur irgendeinen Cache anzuzeigen unter der Rubrik Geocaches. Mhm. Dann habe ich mit Garmin Kontakt aufgenommen. Garmin hat unglaublich besorgt und schnell und intensiv sich um mich und das Problem gekümmert. Ich befürchte, das wird beim Standardnutzer nicht ganz so der Fall sein. Nein, das ist eine Unterstellung. Also wahrscheinlich kriegen sie es da auch gut hin. Also erstmal, mach mal ein Geräte-Update. Mhm. Firmware-Update. Okay. Ich brauche jetzt keine Software auf meinem. Also ich brauche das nicht. Also warum soll ich jetzt für ein Testgerät und so? Naja, dann haben sie mir jedenfalls das Update geschickt. Ich habe es dann ins Verzeichnis gespielt. Gerät neu hochgefahren, zack, Firmware abgedatet. Mhm. Wieder Dateien rübergeschoben, nix, keine Geocache. Okay. Habe ich gedacht, jetzt machst du dir mal einen Spaß, gehst mal auf opencaching.com, erzeugst da mal eine GPX-Datei und spielst sie mal rüber. Ja. Und was soll ich sagen?
Nein.
Das hat sofort funktioniert. Da habe ich natürlich dann auch erstmal Garmin so getippt, ihr seid ja witzig, hahaha, ne? Jetzt ja. Keine Groundspeak GPX mehr. Kam keine Reaktion, musste auch nicht, weil ich hatte dann in der Zwischenzeit neben diese opencaching.com GPX nochmal eine Groundspeak geschoben und siehe da, auf einmal wurde auch die erkannt. Mhm. Also als bräuchte er so eine Opencaching-Initialisierung, bevor er dann mit mir spielte.
Okay.
Also jedenfalls gestern Abend hatte ich dann glücklicherweise Caches auf dem Gerät. Hab's recht früh angeschaltet, dass man auch gucken konnte, was es so im Auto tut. Neben dem Fahren konnte ich natürlich nicht alle Menüpunkte gut durchgucken. Ja. Aber es hat eine solide Filterung. Ja. Also du kannst eben alle Caches, die du dir anzeigen lassen möchtest, nach Typen, nach Schwierigkeit. Also wie bei der vernünftigen Software filtern. Mhm. Das habe ich als sehr angenehm empfunden. Die klassischen Einstellungen sind halt nötig. Ich habe halt gern ein genordetes Gerät, wo nicht die Karte sich lustig über dem Autonavi dreht, sondern Norden immer oben ist. Das musste man erstmal einstellen, ist aber alles sehr einfach. Und ich muss sagen, diese Bedienung mit den Knöpfen an der Seite, die ist nicht doof. Mhm. Also das hat was. Mhm. So unser 60er ist da ja immer noch, wenn du so es unten bedienst, dann hast du ja immer so ein Gewicht nach oben, richtig, was es so nach hinten zieht und irgendwie auf Dauer
ausbalancieren.
Ja, so. Man muss es so raushaben, bis man so. Das ist bei dem Kleinen gänzlich anders, weil das verschwindet ja quasi in der Hand. Du hast eben Zeigefinger und Mittelfinger oben für die Zoom-Knöpfe. Mhm. Der Zurückknopf ist sehr gut, sinnvoll
angeordnet. So ein bisschen wie so eine Wii-Fernbedienung, ne? Also wo du ja auch alles, also das Ding liegt dann stabil in der Hand.
Genau.
Und dann kannst du
es funktioniert ganz gut. Mhm. So, Joystick-Bedienung hat mir gut gefallen und von der Genauigkeit her, muss ich sagen, war ich sehr angetan. Was aber ja auch nur heißt, dass die Caches da waren, wo das Gerät gesagt hat, hier ist ein Meter noch oder null oder so. Hm. Also, wer weiß, wie die eingemessen wurden, das wissen wir jetzt halt nicht. Also, richtig prüfen und auch mit dem 60er vergleichen konnte ich es nicht. Hm. Der erste Eindruck aber ist definitiv ein sehr, sehr guter. Also, wenn das 30er nicht gleich mal bei 250 Euro liegen würde, wäre es was für mich. Aber es muss schon das 30er sein, denn das hat dann auch wirklich die Funktionen, die wir vom 60er kennen.
Und beim E-Trax 10 gibt es ja eine Geschichte, auf die uns VH Wonderland aufmerksam gemacht hat, gerade per Kommentar. Er hatte ja das Problem mit der Wegpunktprojektion. Das hat er auch mal in den Kommentaren bei uns geschrieben, wie denn das nun sei. Er hat mit Garmin dazu gesprochen und die Antwort war, nö, geht nicht. Mit dem E-Trax 10. Das heißt, an der Stelle tatsächlich auch ein Rückschritt, weil es beim E-Trax
kann gar keine Wegpunkte.
Nee, nein. Beim E-Trax H hat es ja, also gab es das ja zumindest. VH Wonderland schreibt, das war beim E-Trax H noch, das, was beim E-Trax H noch nicht so gut funktionierte, wird quasi beim neuen Einsteigermodell einfach weggelassen.
Das ist doch Schiete.
Das ist in der Tat dann nicht so zielführend.
Ja, okay, aber das heißt ja dann, dass du eigentlich als Geocacher schon mal ganz ernsthaft dir mindestens das 20er kaufen musst.
Richtig, also weil Wegpunktprojektion ist ja, also gerade in Großstädten ist Wegpunktprojektion ja ein probates Mittel, um Abstandsproblem aus dem Weg zu gehen.
Ja, aber das will man ja nicht.
Nein, aber die Praxis sieht ja anders aus. Das also, stimmt.
Es gehört einfach zu ganz vielen Caches dazu.
Ja, natürlich.
Also genau. Statt Koordinaten zu übergeben, einfach zwei Zahlen zu übergeben, ist natürlich deutlich einfacher. Und deswegen ist es immer wieder ein ganz sinnvolles Mittel. Ich weiß es nicht, jetzt werden vielleicht die Profis sagen, kein Problem, das kann man doch auch mit Karte und Kompass und GPS.
Klar
und
kann man das.
So, aber ich meine ganz ehrlich, ich finde schon sehr komfortabel, dass das
ja, so gerade für ein Einsteigergerät, ne, da, also für mich ist ja ein Einsteigergerät tatsächlich erstmal meiner Denke so, das muss alles können, aber ganz einfach zu bedienen sein. So, und wenn Wegpunktprojektion, also, ne?
Ja. Geht, wie gesagt, da kann man sich das eigentlich schon mal nicht kaufen, was ein bisschen gierig aussieht,
ja,
finde ich.
Ja. Naja, bisschen schade, nicht? Genau, wie kam man jetzt eigentlich drauf? Achso, hier über die Kartennummer da hier. Genau, jetzt bin ich wieder auf der Spur. Wir haben ja gerade hier Spieluhr getüdelt, ne?
Ja, machen wir öfter mal.
Genau. Da gab es ja auch eine Mail dazu. Wo ist sie denn? Hast du sie da?
Ich bin gerade im Feedreader. Insofern, ich bin gar nicht in den Mails. Ich kann aber gerne mal gucken. Genau. Es geht um den Cacher-Namen, ne?
Wahrscheinlich. Auch? Jedenfalls hat uns derjenige welcher
den Namen. Es ist Jens, ich glaube, ich habe hier keinen Cacher-Namen von ihm.
Der hat uns nämlich gefragt, was das für eine Spieluhr ist und wo man grundsätzlich dieses Modellprinzip Spieluhr basierend auf Lochstreifen, die selber zu stanzen sind, dann herbekommt. Hat die Frage wenige Sekunden später selber beantwortet, glaube ich, weil er die Quelle gefunden hat. Beim Musikkeller Hamburg hat er die gefunden.
Genau, es gäbe aber auch ein Geschäft in der Bremer Altstadt und zwar in diesem besonders engen Viertelchen, wo ich jetzt leider gerade nicht weiß, wie es heißt.
Aber Parkhaus.
Nein, Altstadt, wunderschön, ganz toll. Oh. Da jedenfalls gibt es einen extra Spieluhr-Shop, sogar offline quasi.
Ja, also
aber ansonsten entweder
dort oder musikkeller.de, da hat Jens dieses Modell Spieluhr, das ist so eine Holzspieluhr, das Bild kennt ihr ja, gibt es auf YouTube auch ein Video, wie wir das da durchdengeln. Da gibt es Lochstreifen und eine kleine Lochzange und das kann man sich dann selber zurecht bauen, so man der Sache mächtig ist. Wir waren es nicht, wir wurden nämlich damit beschenkt und sind immer noch sehr dankbar und stolz darauf.
Dankbar dafür und stolz
dankbar,
darauf.
Ja.
Einen super geilen Tipp, einen wirklich richtig klasse Tipp, so einfach wie genial, habe ich bei den Cash Rats gefunden im Blog. Und zwar haben die Cash Rats einen sehr geilen Artikel geschrieben, in eckigen Klammern Anfängertipp, Reflektoren für Nachtcaches gut und günstig bauen.
Ja.
Die einfache Idee geht darauf zurück, dass Billy Billig und seine ganzen Kumpels Warnwesten verscheuern für 3 bis 6 Euro. Mhm. Relativ günstig also. Warnwesten haben in der Regel um den Bauch rum so Leuchtstreifen. Da gibt es eine besondere Sorte, die so ein bisschen seidig sind. Darauf soll man achten beim Kauf. Und dann trennt man diese Lochstreifen schlicht und einfach ab. Aus dem Rest kann man vielleicht noch was machen, aber die Lochstreifen jedenfalls.
Leuchtstreifen, nicht die Lochstreifen.
Die sind natürlich, du hast völlig recht. Die Leuchtstreifen dann wiederum klebt man auf dieses Teppichklebeband, auf dieses doppelseitige Klebeband quasi auf. Dann wiederum stanzt man aus. Gibt es ja so Lochstanzen, ne, wo du dann so ganz so Ringe stanzen kannst. Natürlich sinnvollerweise in der Größe etwa einer Reißzwecke. Und dann zieht man hinten noch wieder das Öpschen ab und klebt es einfach auf die Reißzwecke auf. Fertig ist der Reflektor. Und der schadet dem Baum ja auch nichts.
Ja.
Ne? Das sind so kleine, niedliche Reißnägelchen. Ja. Die muss man zwar immer mal erneuern. Also aber ist vielleicht etwas wartungsintensiver als der mit der Bohrmaschine in den Baum gerammte Keil. Aber
sehr coole Idee.
Schön und praktisch und vor allem total günstig.
Aha. Cool. Du bist doch auch so ein Google-Pluser, ne?
Ich habe da einen Account und ich lese damit, ja.
Ja.
Ich habe noch keine Inhalte gehabt, die ich da posten
wollte. In letzter Zeit liest du mehr, habe ich gesehen.
Na, ich bin einfach, es gab mal so einen Kreis zu abonnieren, wo es hieß, da hat man so ein bisschen so die Netzwelt. Und den habe ich mal so abonniert und seitdem habe ich da echt viel zu lesen, ja. Früher habe ich nur die Geocacher gelesen, jetzt ein bisschen breiter. Wieso, fragst du?
Weil ich gesehen habe, dass du dort aktiv warst.
Ach so, ja. Na, ich habe natürlich das gemacht, was alle gemacht haben und mir damit auch gleich den Zorn der ich sag mal, Alt-Google-Plusser zugezogen. Die Alt-Google-Plusser waren ja voll genervt darüber, dass als man bei Google Plus Seiten erstellen konnte, so wie bei Facebook auch, Seiten erstellen konnte, dass man das dann nach dem Google-Prinzip gleich mal all seinen Followern, darf man ja auch nicht sagen, seinen Anhängern mitteilen kann. Ja. Was ich natürlich getan habe, als ich die, jetzt sind wir beim Punkt, Dosenfischer-Seite erstellt habe.
Richtig. Genau. Das Prinzip ist ja ein ganz ähnliches wie bei Facebook auch. Großer Vorteil, es wird halt für die Google-Suche aktiv berücksichtigt. Wenn man in einer Suchanfrage ein Plus voranstellt, werden gleich die Plus-Pages quasi mit ausgeliefert. Du schiebst hier gerade deinen Lüfter in meine Richtung.
Ja, ein bisschen. So. Ich will vom Mikro weg haben.
Ja. Ansonsten doppeln sich ja gerade viele Dinge in diesen Welten. Ne? Also das, was man auf Facebook als Seite hat, hat man da auch. Das, was man auf Facebook als Nachricht hat, hat man bei Google Plus. Das hat man auch nochmal bei Twitter. Momentan ist es schwer, der Fülle der Kanäle Herr zu werden.
Vor allem habe ich tatsächlich nicht für alle Kanäle Inhalte.
Ja.
Ich habe letztendlich Inhalte für Twitter und für unser Blog.
Ja.
Ne, dann gibt es dann und wann mal eine Nummer, wo man sagt, ach, die kann man auch mal bei Facebook machen. Mhm. So ein schnell hingetipptes Ding, was aber trotzdem irgendwie Relevanz hat für uns oder für wen auch immer. Bei Google Plus bin ich dann echt schon jetzt am Ende. Also als Dosenfischer auf der Seite kann ich mir das noch vorstellen, dass mir da immer mal was einfällt, aber habe ich da bisher noch keine Inhalte gehabt.
Ja.
Und ich will ja auch nichts doppeln, also nicht mehr
genau,
als nötig.
Genau. Ja, es ist halt, also ich sehe das auch erstmal so als Experiment. So ein bisschen, was bei Google Plus tatsächlich festzustellen ist, die Anzahl der Kontakte in Google Plus ist wesentlich schneller explodiert, als bei Facebook das der Fall war. Was aber nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Qualität und Quantität der Inhalte jetzt irgendwie zulässt. Also es ist einfach nur ein Fakt. Ansonsten ist es halt, wie gesagt, noch ein zusätzlicher Kanal momentan. Und ja.
Also,
gibt es ja, jetzt klar, eigentlich ein Plus schon für deinen hier? Kann Siri schon?
Ja, schon. Ja. Ach, Siri?
Nein,
Siri kann natürlich kein Plus. Aber
Siri-basiertes.
Ja, selbstverständlich kann ich. Nee, das wäre doof, wenn sie die gar nicht berücksichtigen. Wäre ja auch traurig.
Mhm.
Die iPhoner. Nee, habe ich schon länger drauf, nutze ich intensiv. Aber wie gesagt, ich bin da echt ein Leser oder eben so wie heute eben auch mal ein Kommentator. Debo, die hatte kurz ein Gespräch darüber aufgemacht, wie gut die Qualität von, also die technische Qualität von Podcasts sein sollte. Also ob es unbedingt das Großmembranmikro sein muss, ob das H2 reicht, was ich übrigens großartig finde nach wie vor, das H2, tolles Gerät. Selbstverständlich reicht das, muss man so zu sagen. Ob es tatsächlich der Mini-Verstärker mit den Ansteckmikros sein muss oder das Headset für mehrere hundert Euro oder ob nicht auch einfach der Inhalt den Podcast bestimmt, kann man ja trefflich drüber streiten. Mhm. Da musste ich kurz mich zu Wort melden auch.
Ich fand es immer ganz lustig eigentlich nicht. Es hat mich zu Anfang mehr irritiert, als ich mit Tom von den Gassipods mal in Köln zusammengetroffen bin, der ja mit quasi in-ear-Mikrofonen arbeitet. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, er hört jetzt gerade Musik, ne, von seinem MP3-Player und erzählt so nebenbei mit mir. Nee, das sind quasi seine Mikrofone, die er sich da in die Ohren gestopft hat. Und ich fand die Qualität jetzt überhaupt nicht schlecht von den Dingern. Also du hast viel Atmo drauf, ne, wenn es laut wird in den Räumen. Aber ansonsten war das auch mal eine interessante Variante.
Definitiv, aber es ist eben tatsächlich nur geeignet, wenn du entweder ganz, ganz stille Räume hast, also sehr schalltot gemachte Räume, oder aber das willst,
ja,
dass du so viel Atmo hast. Also ansonsten, das war auch dann mein Beitrag. Für mich ist im Prinzip die Verständlichkeit das entscheidende Kriterium. Ich muss die Jungs, die da für mich mit mir reden, verstehen können. Und ich muss mich dabei, wenn es irgend geht, auch nicht allzu sehr anstrengen müssen. Das wäre mir wichtig, damit ein Podcast Überlebenschance auf meinem Podcast-Abspiel-Endgerät hat. Ob das dann, wie gesagt, H2 halte ich für absolut geeignet dafür. Hängt davon ab, wie man es bedient, so ein bisschen, muss man auch sagen. Also es ist einfach nur in den Raum zu stellen, das haben wir auch gemerkt, ist nicht immer optimal. Also gerade wenn viel Nebengeräusche ist, ne, ist das vor dem Mund halten doch ganz sinnvoll. Ansonsten, nee, wie gesagt, ich will die verstehen können. Ich will verstehen, was sie sagen. Auch im Auto, was nicht so einfach ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier so eine heftige Kompression draufpacken. Es liegt nur daran, dass wir speziell für Autos, wir werden, glaube ich, viel im Auto gehört, einfach dann eine kontinuierliche Lautstärke herstellen. Mhm. Das holt natürlich auch, das habt ihr gehört, die Nebengeräusche hoch, also gerade wenn der Rechner anfängt zu heulen oder eben hier das Feuerzeug klackt oder das Husten oder so, das wird dann alles laut. Ist halt so. Okay. Aber wie gesagt, Verständlichkeit geht vor und deswegen habe ich jetzt die Variante im Moment gewählt.
Mhm. Wir haben ja im letzten Podcast die Frage gestellt, wer sein GC2-Megabändchen noch im Arm hat. Und es gibt tatsächlich noch jemanden, der das hat. Und das ist der Ranseier. Der hat uns sogar ein Foto geschickt.
Super.
Mit Datumsbeweis, wo sein Bändchen, was er um den linken Arm trägt, noch zu sehen ist.
Was ich am allergeilsten finde, früher hat man doch eine Zeitung hingelegt mit einem Datum drauf, um zu beweisen, an welchem Datum das Foto gemacht wurde. Oder, ne, also nicht früher als oder so. Nee, nicht später als. In diesem Fall ist es so, dass er es einfach vor einen Monitor gehalten hat, wo eine Zeitung mit Datum drauf
genau. war. Wo hier die Yoga-Tante mit den Mörderhupen zu sehen ist.
Ja, es ist die blöde Zeitung. Ja, aber es ist ein Datum drauf, das ist das Wichtigste. Mhm. Apropos Zeitung.
Genau.
Guck mal. Mhm. Hochglanz, hier. Könnt ihr hören? So hört sich Hochglanz an.
Ja.
Klingt auch locker und leicht.
Genau, und
liegt daran, dass kaum Text drin ist.
sieht aber auch, sag ich mal, vom Umfang her jetzt nicht nach Hochglanz eigentlich aus. Ne? Also so Hochglanz ist für mich meistens auch mal mit einem großen Umfang verbunden.
Ach so, dick meinst du? Und dazu noch vielleicht ein bisschen aufgeräumt als...
Ja, genau. Also auf jeden Fall mehr Seiten ist für mich eigentlich mal so. Hochglanzmagazin ist für mich echt was über Wochen gelesen
wird. Seiten halt, aber immerhin 66 Seiten, ne?
Ja, aber es wirkt nicht so.
Es wirkt sehr dünn, stimmt.
Ja.
Ist es aber gar nicht. 66 Seiten hat's. Und es heißt Outlife. Untertitel Geocaching. Also Geocaching. Outlife ist aber, glaube ich, die Hauptmarke. Geocaching scheint diese Ausgabe zu sein oder auf alle Fälle nur ein Feld, dem sich die Outlife künftig vielleicht zuwenden wird. In diesem Fall ist eine monothematische Ausgabe allein zum Geocaching. Verantwortlich zeichnet Peter Küpper, dessen Geocaching-Nick wir leider nicht so auf die Schnelle in Erfahrung bringen konnten. Die Zeitung ist freundlicherweise uns, allerdings ohne Nachricht, anonym quasi, zugeschickt worden. Und ich habe sie natürlich mit großem Interesse gelesen. Als allererstes ist aufgefallen, dass eine einzige Anzeige drin ist und die wiederum wirbt quasi für den Verlag oder für ein Produkt des Verlags, der die Zeitung auch herausgegeben hat. Mhm. Sprich, man ist entweder nicht wirklich aktiv auf Kundensuche gegangen oder aber, also sozusagen, man wollte das so, ne? Oder es hat sich keiner gefunden, aber ich vermute, man wollte es so. Weil er hätte sich sicher, ne, Garmin, Magellan und Co. Ja. sich wenigstens mal mit reingeschlichen. Man muss sagen, es ist ein Magazin, das komplett auf den Anfänger setzt.
Ja.
Also wer gar nichts weiß, kann mit diesem Magazin in der Hand anfangen.
Ob jemand, der gar nichts weiß, allerdings bereit ist, 7 Euro für ein Hochglanzmagazin mit 66 Seiten auszugeben. 7
Euro, warte mal.
6,70 Euro oder?
6,80, ja.
6,80.
Ja, warum natürlich, gerade.
Ja.
Also wenn ich muss mir die Information, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche mir die Information im Netz zusammen, das geht relativ fix. wenn ich aber dazu keinen Bock habe, weil ich ein bisschen oldschool bin und so und trotzdem das ganz interessant finde und außerdem alles auf einen Schlag haben will, also die Zeit auch sparen will, die Informationen zusammenzusammeln, dann könnte ich mir vorstellen, greift man auch zu so einem Ding hier.
Eine ganz andere Zielgruppe als zum Beispiel das Geocaching-Magazin.
Völlig. Ne? Völlig. Mhm. Das hier holt die Leute wirklich ganz am Anfang ab. Mhm. Also mit allem, was dazugehört. Also da sind manche sprachliche Stilblüten drin und ich wage auch zu bezweifeln, dass der totale Muggel mit bestimmten Sachen hier nach dieser Erklärung wirklich glücklich wird. Aber dafür gibt es ja dann immer noch das Lernen. Es gibt einen Schnellstart für Ungeduldige gleich am Anfang.
Ja.
Es gibt ein paar Informationen zum GPS-System. Es gibt die Einteilung Längen und Breiten gerade, wird kurz erklärt. Es gibt die Grundlagen mit den Cache-Arten, die es gibt. Es werden verschiedene Cache-Container vorgestellt. Where I Go wird vorgestellt. Themencaches, eine Reportage über das Suchen von First Germany. Entschuldigung.
Ja, bitte.
Es wird ein bisschen mit einem Familiencache, über einen Familiencache reportiert. Es war einmal ein kleiner König am Auwaldpfad. Viele Fotos, wir erfahren nie, wer drauf ist. Aber es sind immer Leute drauf, die was machen. Überhaupt super viele Fotos. Technik und Ausrüstung, also GPS-Empfänger werden vorgestellt. Mit dem Mountainbike auf Schatzsuche ist eine Reportage. Und es geht nochmal so ein bisschen klimbim drumrum. Parken finden, loggen, Caches entlang der Autobahn.
Parken finden,
sicherlich,
loggen?
Ja, sicherlich ein Highlight dieser Zeitung. Cachen mit dem iPhone oder anderen Smartphones. Gourmet-Cash oder wie man Baden-Baden von seiner Schokoladenseite kennenlernt. Eine Reportage. Also Reportage ist immer irgendwie das falsche Wort. Dafür sind zu wenig Wörter drin. Also müsst ihr euch so vorstellen, ich habe jetzt eine Seite vor mir, das finde ich eher typisch für die Zeitung. Oben Querformatfoto, dann ein Hochformatfoto darunter, neben dem Hochformatfoto nochmal zwei Querformatfotos. Bleibt etwa ein Achtel der Seite unten übrig und das dann Text. Okay. Also ist eher so ein Durchblättermagazin.
Ja.
Ne? Nützlich ist bei Rätselaufgaben, kriegst du ein paar Tipps, so Rot 13 wird erwähnt und so. Und naja, das ganze Programm, also wirklich von Anfang an bis zum Kartenmaterial, zum Erfahrungsbericht, zur Linksammlung und wenn das alles jetzt ein bisschen spöttisch klang, ich habe auch eine Lieblingsrubrik und zwar ist hier einfach nur ein großes doppelseitiges Foto und da drauf steht, wo ist der Nano?
Mhm.
Und das gefällt mir gut, dass ich jetzt hier auf so einem sehr kleinteiligen Foto suchen kann, wo ist der Nano?
Ja.
Ganz im Ernst. Schluss gefällt mir dann nicht so gut. Kleines Feel-Good beim Geocachen.
Feel-Good.
Ja, es ist so, guck mal, ja, mir, guck mal, es ist wieder ein Drittel der Seite ist leer,
ja.
Ne, fast ein Drittel der Seite ist Weißraum. Ist
macht ja ein Gestaltungselement.
Macht ja der Grafiker heute nur Weißraum, viel Weißraum, überall ganz viel Weißraum. Mhm. Und das Bescheuerte ist, kleines Feelgood beim, es geht nicht um sich gut fühlen beim Geocachen, sondern es geht um so elementare Netiquetten.
Mhm.
Mhm. So, verstehst du? Also, was man wann machen soll, höflicherweise, damit man im Geocacher-Umfeld wohlgelitten ist.
Okay.
Und das nennen die Feelgood.
Ja. Passt aber zum Magazin, oder?
Bisschen, ja.
Ja.
Ja, mal gucken, also wie sich das noch entwickelt. Also
ja, ja, schwierig, ne?
Also im Moment bin ich nicht Zielgruppe.
Klar. Nee,
und nee. Ihr da draußen auch alle nicht.
Nee.
VTH heißt der Verlag. Zu finden unter vth.de. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben die so Fachliteratur. Und hier steht es auch. Große Lenkdrachen heißt eine ihrer Publikationen. Mhm. Oder das große RC-Heli-Buch. Verbrenner RC-Cars. Der Einstieg in den RC-Schiffsmodellbau.
Ach, das sind so eine Leute, die wahrscheinlich auch hier, wir bauen die Titanic im Maßstab 1:2 und diese Ausgabe ist der...
Ist für sie kostenlos, dafür kriegen sie aber eben nur den Bug und genau. Wenn sie es hackt wollen, zahlen sie 500 Euro.
Ja.
Nein, okay. Bestimmt nicht.
Nee, meinst du nicht?
Ich glaube nicht. Dann müssten die sich, also weil das ist ja doch mit, also es ist ja mit Geist gemacht.
Mhm.
Es ist ja nicht hingerotzt und wir wollen vom Trend profitieren.
Mhm.
So, es ist eine bestimmte Machart, die nicht die meine ist, das
ja.
Gebe ich zu.
Ja.
Also auch so vom allem irgendwie. Aber es ist kein. Ich ist kein reines Profitprojekt.
Ein Image- und Positionierungsprojekt. Wahrscheinlich eher.
Ein Testballon. Gibt übrigens ein Buch dazu. Wenn man nämlich nach dem Impressumsunterschreiber Peter Küpper googelt, findet man, dass der Mann ein etwas umfangreicheres Buch zum gleichen Thema geschrieben hat.
Aha.
Beides auch schon mal, die Zeitschrift und das Buch, vorgestellt bei geocaching-franken.de.
Mhm. Ich wollte abschließend nochmal auf die Hamster zu sprechen kommen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber im Geocaching, im offiziellen Store von Groundspeak, shop.geocaching.com, sind die Hamster ja auch eingekehrt. Das heißt, sie schlagen
jetzt aus ihren
Hamstern Profit. Ja.
Ja, wer arbeitet dann?
Das ist noch die große Frage. Es gibt jetzt unter anderem Groundspeak Hamster Tags, trackable natürlich, wo die Hamster drauf sind. Vier Farben sehe ich hier momentan auf der Seite. Beziehungsweise auch vier unterschiedliche Motive. Es gibt T-Shirts, wo die Hamster drauf sind, wo es auch nochmal den trackable Hamster mit dazu gibt. Die sind ganz niedlich gemacht, so diese quasi typische 2-0-ige Optik, so mit runden irgendwas, so fünf nebeneinander und dann putzeln dann so Hamster hin und her. Da werden jetzt die Hamster mit in die Merchandising-Maschinerie eingespannt. Da bin ich ja der Meinung, da sollte es bald mal Prozente geben.
An die Erfinder.
Genau.
Die sind aber, glaube ich, Groundspeak, oder?
Nee, ich meine eigentlich für die Leute, die Hamster jetzt
gefüttert haben
und damit ja fett gemacht haben für den Verkauf quasi.
Ach so, dass die viele Kinder gekriegt haben und dann...
Ja.
Mhm. Genau. Hat eine Logik.
Mhm. Denke ich auch. Ja, reicht.
Reicht.
Ich kann nicht mehr.
Wir bitten wie immer um viele, viele Kommentare. Gern auch kurz und knackig. Gern auch mit etwas mehr. Könnt bei Google Plus uns plussen oder auch nicht. Ihr könnt uns bei Facebook liken oder auch nicht. Ihr könnt uns bei Twitter folgen.
Oder auch
das
nicht.
Das solltet ihr auch. Das ist irgendwie Twitter, finde ich, ist ganz praktisch. Für.
Oder ihr solltet beim European Podcast Award voten.
Oder euren Feedreader mit unserem Feed befüllen.
Oder auf iTunes abonnieren.
Und uns ganz viele Mails schreiben vor allem. Damit wir hier wieder 2 Stunden fast, naja gut, 1,40, ein bisschen mehr, hier rumreden können.
Ja, in diesem Sinne.
Tschüss.
Tschüss.